Der König David, wer kennt ihn? Nicht persönlich, aber wir haben schon von ihm gelesen, ja? Der König David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, so sagt es das Wort. Er hatte aber in seinem Leben auch Dinge, die nicht so nach dem Herzen Gottes waren. Und von einem so einem Ding, man kann auch sagen, von einer Sünde, will ich uns jetzt mal kurz erzählen. Ich denke, das kennen wir alle. War ein schöner, lauer Sommerabend. Viele Menschen in dieser Stadt waren in einem Kampf. Der König David war auf dem Dach seines Palastes. Zwei Dächer weiter wäscht sich eine Frau. Lange schwarze Haare, großes Becken mit kühlem Wasser drin. Der David sieht das. Was macht er? Es gibt einen Gedanken bei ihm. Es gibt einen Gedanken, diese Frau möchte ich haben, diese Frau begehre ich. Diese Frau ist schön. Es gibt einen Gedanken des Glücks in diesem Augenblick. Wie die Geschichte weitergeht, wissen wir. Er lädt die Frau ein zu sich, schläft mit ihr, zeugt mit ihr ein Kind. Ihren Mann, also den Mann dieser Frau, schickt er dann, nachdem die Versuche, ihn betrunken zu machen und ihn doch in sein Haus zu bringen, was ihm nicht gelungen ist, dem König David, schickt er ihn an die Front und sagt zu seinen Leuten, dass er diesen Mann davon alleine lassen soll, dass er stirbt. Bis dahin, denke ich, war bei David irgendwie nicht der Gedanke da, dass etwas nicht richtig war. Also wenn ich diesen Text lese, sehe ich etwas, wo keinerlei Schuldverständnis da war, wo keinerlei Sündenerkenntnis da war. Wir wissen das, dass der Prophet dann kam und dem David diese Situation vor Augen malte, wo ihm dann auch die Augen aufgegangen sind. Wir hatten heute in der Lobpreiszeit einen Schwerpunkt, denke ich, auf Schuld, auf Sünde, auf Situationen in unserem Leben, die Gott traurig macht. Ich will uns jetzt mal den Psalm 32 lesen, denn diesen Psalm schreibt David nach diesem Ehebruch mit Bathseba. Glücklich der, dem Übertretungen vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet. Jetzt frage ich mal in die Runde, wer möchte denn glücklich sein in seinem Leben? Guck, ganz stark. Also wir hatten letzten Mittwoch im Jups beim Roland dieses Thema. Und da ist uns aufgefallen, wie viel die Bibel über Glück schreibt. An wie vielen Stellen glücklich der Mann, glücklich der Mensch, glücklich, glücklich, glücklich. Es ist interessant und wir wollen uns da auch mal da reingeben in das Wort, was das Wort dazu sagt. Denn ich denke, der König David wollte auch glücklich sein. Er wollte glücklich sein nach der Art und Weise, die nicht von unserem Herrn ist. Und uns geht es oft ähnlich, dass wir glücklich sein wollen nach unserer eigenen Fasson. Dass wir unser Glück suchen an den Stellen, wo es einfach falsch ist. Dass wir unser Glück suchen bei den Begierden unserer Augen. Dass wir die schöne Frau nebenan sehen. Und plötzlich ein Begehren in uns groß wird, was uns sagt, wenn ich mit dieser Frau zusammen bin, bin ich glücklich. Oder habe ich Glück, empfinde Glück. Aber das ist genau dieses Glück, was der Teufel uns geben will, was er uns zeigen will. Er malt uns ein Bild und wir fallen darauf rein und glauben, wir sind glücklich. Der David hat seine Schuld erkannt und er beschreibt in dem Vers 3 eine Situation, da hat er noch nicht darüber gesprochen, er hat seine Schuld noch nicht bekannt. Und da steht, als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Nacht und Tag lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommerkluten. Habe ich drüber nachgedacht. Ich denke, der gute Mann hatte absolut starkes Fieber. Ich glaube, da war so kurz vorm Kochen. Wenn er hier schreibt, verwandelt wird mein Saft, ich denke, da wird das Blut gemeint sein. Er wird Fieber gehabt haben. Er war krank. So. Also er war in einer Situation, wo es ihm nicht gut ging. Er war in einer Situation, wo er schwieg über das, was er getan hat. Wir hatten das heute in der Lobpreiszeit. Wenn ich über meine Schuld schweige, gibt es Möglichkeiten, dass in meinem Leben Dinge kommen, die zum einen kein Glück sind und zum anderen, die mir wehtun, die mir Krankheit oder die meiner Seele wehtun. Es gibt in einer anderen Schriftstelle, ich habe die jetzt nicht gleich gefunden, diese Sache mit den Folterknechten, wo man praktisch nicht vergibt und durch das Nichtvergeben gibt es ein Recht in meinem Leben, dass Folterknechte kommen und mich drangsalieren, mich knechten oder mich foltern. Drum sind auch solche Zeiten, wo wir unsere Schuld bekennen, wo wir zu Gott gehen und sagen, Herr, vergib mir, sind ganz wichtig, dass es dir gut geht. Sind wichtig, dass du Glück hast in deinem Leben. Dass du in einer Freiheit leben kannst, die von Gott gewollt ist. Und dass wir nicht der Lüge anheimfallen, zu sagen, naja, es ist eigentlich egal, ob ich das sage, ob ich das bekenne oder ob ich es nicht bekenne. Jede Schuld, jede Sünde, die bekannt ist, ist weggetan, wissen wir. Das Wort Gottes sagt, dass der Vater im Himmel daran nicht mehr denkt. Sie wird auf den tiefsten Grund des Meeres geworfen. So ist es bildlich dargestellt und so kann man sich das auch sehr gut vorstellen. Das Meer ist tief, die Schuld ist weg. Aber wenn es nicht geschieht, dann gibt es Dinge, wo Tag und Nacht auf mir deine Hand lastet. Und dann im Vers 5, so tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sage, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Deshalb soll jeder Fromme zu dir beten, zur Zeit, da du zu finden bist. Das ist auch ein hochinteressanter Ausspruch hier. Zur Zeit, da du zu finden bist. Ich glaube, dass es Zeiten gibt, wo Gott nicht zu finden ist, beziehungsweise wo du keine Möglichkeit hast, umzukehren, wo du in der Verstockung deiner Finsternis, die über dich gekommen ist, bist und wo es die Möglichkeit gibt, der Umkehr nicht da ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir, wenn wir umkehren oder wenn wir Schuld erkennen, dass wir sehr schnell sind mit davon umkehren, dass wir sehr schnell zu Gott laufen oder zu meinem Nächsten laufen oder zu dorthin, wo mir Vergebung kommt. Dass das schnell geht, dass ich dort nicht sage, das ist nicht so schlimm, es ist irgendwo, oder ich schäme mich oder solche ganzen Dinge, die da irgendwo reinspielen auch. Also deshalb soll jeder Fromme zu dir beten zur Zeit, da du zu finden bist. Gewiss bei großen Wasserfluten, ihn werden sie nicht erreichen. Das ist auch so eine Geschichte, musste ich an diesen Tsunami denken, der in Japan war. Die großen Wasserfluten, wenn sie dich erreichen oder wenn sie eine Stadt erreichen, gibt es Tod, gibt es Verwüstung, gibt es schlimme, schlimme Dinge. Aber wenn ich zum Herrn komme und sage, oder hier steht, soll jeder Fromme zu dir beten. Wenn ich zu Gott bete und sage, Herr, meine Schuld, sie lastet schwer auf mir. Komm mit deinem Blut, Jesus, oder mit deiner Vergebungskraft. Ich will das bekennen und es ist weggetan. Du bist ein Bergungsort für mich. Vor Bedrängnis behütest du mich. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Das ist wieder ein anderer Ausdruck für das Glück, was Gott in deinem Leben haben möchte. Nämlich, dass du dich freust darüber, dass du gerettet bist und daraus Jubel entspringt. Dass du dich freust, dass du zwar ein Sünder warst, aber dass du wiederhergestellt bist, dass dir deine Schuld vergeben worden ist. Und ich glaube, die Menschen, die viel Schuld vergeben haben oder worden ist, die können sich auch freuen. Dort ist Glück in ihrem Leben. Und frage dich heute, wo du unglücklich bist. Frage dich, wo du irgendein Joch hast, was auf dir lastet. Ob es einen Ursprung hat an Stellen, wo du Schuld nicht bekannt hast. Frage dich, ob irgendwelche Dinge sind, die du schon lange vor dir herschiebst, wo du sagst, ey, kann ich irgendwie nicht bekennen, kann ich irgendwie nicht sagen. Glaubt mir, es gibt einen Zusammenhang zwischen Schuld und Unglücklichsein. Es gibt einen Zusammenhang zwischen unvergebenen Dingen in deinem Leben und Krankheit. Das Wort Gottes zeigt uns da wirklich auf, dass der Herr zulässt, dass in deinem Leben Finsternismächte wirken dürfen. Dass Folterknechte in deinem Leben ihr Werk tun dürfen. Aber ich will jetzt nicht irgendwie Angst machen, sondern ich will das die Lösung aufzeigen. Ich will aufzeigen, dass das, was wir heute im Lobpreis gemacht haben, der Schlüssel ist, den du in deiner Hand hast. Der Schlüssel ist, dass du dorthin gelangst, wo Rettungsjubel ist. Und dann kommt im Vers 8, ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, meine Augen über dir offen zu halten. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass uns der Herr unterweist. Weil es gibt Situationen in unserem Leben, da denken wir, wir wissen das. Wir wissen, was gut, was böse ist. Wir wissen, was das Wort Gottes sagt. Gut, wenn du es kennst, weißt du es. Aber ich muss sagen aus meinem Leben, dass ich da noch viel zu wenig Erkenntnis habe, viel zu wenig weiß, was Gott will aus seinem Wort. Es ist wichtig, dass der Herr dich unterweisen kann. Das heißt, dass du guckst, wo geht's lang? Was ist richtig hier oder was ist falsch? Und ich muss sagen, ich habe das selber gemerkt, dass ich dachte, ich weiß, was richtig ist. Glaubt mir, das weiß keiner von uns. Das Einzige, wo du herausfinden kannst, was richtig und falsch ist, steht hier drin. Und wenn wir uns nicht mit diesem Wort oder mit dem, wo dieses, was hier geschrieben steht, ich will dich unterweisen. Wenn du dich nicht dort reingibst, glaub mir, du wirst nicht unterwiesen und du weißt auch nicht, was richtig ist. Ich glaube, der König David, wo er diese Bathseba sah, gab es in seinem Leben auch einen Bereich, wo einfach die Wahrheit gefehlt hat. Wo einfach ein Stück weit vielleicht Gleichgültigkeit zur Wahrheit auch da war. Wo er die Frau gesehen hat und sagte, Mensch, dieses Begehren, dieses Verlangen war größer in seinem Herzen als die Wahrheit. Denn die Wahrheit hätte ihn an dieser Stelle bewahrt. Die Wahrheit hätte ihn, es steht geschrieben im Neuen Testament, die Wahrheit macht frei. Aber wir haben hier eine Situation gehabt, wo die Wahrheit den David versklavt hat. Das nicht in der Wahrheit sein, den David eine Falle gestellt hat. So, und dann gibt es hier noch einen Vers. Seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier ohne Verstand, mit Zaum und Zügel, ist seine Kraft zu bändigen, sonst nahen sie dir nicht. Ich denke, das könnte bedeuten, dass wir nicht sein sollen wie Tiere, die durch ein Zaumzeug, durch eine Sache, wo sie gezogen werden können, zu Gott kommen, sondern dass wir freiwillig kommen, dass wir nicht töricht sind wie ein Ross oder wie ein Maultier ohne Verstand, sondern dass wir kommen zu unserem Vater, bei dem Heilung ist, dass wir kommen zu unserem Herrn Jesus, bei dem Vergebung ist, dass wir schnell uns aufmachen und umkehren von unseren Wegen, die oft falsch sind. Viele Schmerzen hat der Gottlose, wer aber auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit Gnade. Freut euch an dem Herrn und frohlockt ihr Gerechten und jubelt alle ihr von Herzen Aufrichtigen. Freut euch an dem Herrn und frohlockt ihr Gerechten. Und das sagt Gott zu dir, das sagt Jesus zu dir, dass du gerecht bist. Gerecht gemacht durch das Blut unseres Herrn, dass du nicht länger unter diesem Joch der Schuld, unter diesem Joch der Sünde leben musst. Freut euch, das ist eine Aufforderung, die denen gegeben ist, die umgekehrt sind. Das ist eine Aufforderung, dass wir frohlocken sollen, weil wir gerecht sind. Und ich denke, ihr hattet euch alle gemeldet. Ich denke, wir alle suchen nach Glück. Wir alle suchen nach Freude. Wir alle suchen nach Frieden. Aber die Quelle dessen ist unser Herr. Also noch einmal, wir haben diese Situation, die bei David im Leben war, auch. Glaubt nicht, dass es bei uns anders ist. Gerade wir Männer oder auch Frauen, weiß ich nicht, aber die Begierde des Fleisches unserer Augen zu anderen Frauen oder sexuelle Dinge, das ist ein Thema. Das ist ein richtiges Thema. Und ich glaube, wir sollten da wirklich wachsam sein und sehr schnell zu unserem Herrn rennen und auch, dass die Wahrheit aus seinem Wort uns zur Richtschnur machen. Dass wir das wissen, wie Gott darüber denkt. Die Welt, die erzählt uns Dinge, die in diesem Wort nicht stehen. Die Welt sagt, wenn zwei zusammen ins Bett gehen, ist das okay. Das Wort sagt, das ist Unzucht. Es gibt so viele Dinge, wo wir merken, dass wir in einem Bereich leben, wo das, was in diesem Wort geschrieben steht, sich irgendwie auflöst. Was irgendwie wie in Nebel wird, der immer dubioser wird. Und wir sehen, wenn wir uns nicht in diesem Wort oder in diesem Wort die Wahrheit holen für unser Leben, sage ich euch eins, wir haben keine Möglichkeit, diesem Geist, der uns so infiltrieren möchte, zu widerstehen. Irgendwann wird es so sein, und es ist, sehen wir auch in anderen Denominationen, zum Beispiel, dass homosexuelle Menschen in eine eher ähnliche Beziehung eingehen können, und das ist okay. Es gibt noch viele, viele andere Stellen. Ich meine, ich will jetzt keinen Zeigefinger heben und irgendjemanden anklagen, weil ich glaube, da müssen wir alle aufpassen. Ich glaube, das ist ein Bereich, wir leben in einem Bereich, unter dem Fürsten dieser Welt, der uns beeinflusst. Wenn wir dort an dieser Stelle die Wahrheiten nicht groß machen in unserem Leben, erleben wir Schiffbruch. Wird es uns so gehen wie dem König David, der diese schöne Frau sieht und denkt, er hat Glück. Und lasst uns da einfach gewarnt sein, oder nicht gewarnt, ja doch gewarnt, es ist ein Warnen. Dass wir schauen, dass in unserem Leben diese Wahrheit auf dem Thron ist, die uns hilft vor diesen Fallen des Vogelstellers oder wie wir das heute hatten, vor diesen Schnüren, die da irgendwo liegen, dass wir nicht hinfallen. Und wir alle suchen nach Glück, nämlich nach dem Glück, was uns zufrieden macht. Zufrieden. Und wenn ich mal frage jetzt, wer ist in seinem Leben 100% zufrieden? Glaube ich, sehe ich keine Hand. Lasst uns ausstrecken danach, wo die Zufriedenheit in unserem Leben herkommt, wo die vollkommene Zufriedenheit wohnt, nämlich bei unserem Schöpfer, der uns gemacht hat. Er kennt dich. Er weiß, wie du zufrieden bist. Er weiß, wie du dich glücklich fühlst, wie ein tiefer Frieden dein Leben umgibt, umhüllt. Aber diesen Frieden und dieses Glück findest du nicht an Stellen, die dir vorgemalt werden, die dir die Welt zeigt, die deine Freunde, deine gottlosen Freunde vielleicht zeigen. Lasst uns dort suchen und auch fündig werden, wo der wahre Frieden wohnt, wo das Glück ist, nach dem du dich sehnst. das waren soweit meine Gedanken.
Ich freue mich sehr, dass der Heilige Geist es so leitet heute. Das ist großartig. Ich möchte noch ein paar Gedanken sagen zu diesem Psalm und dann noch mal kurz in die Geschichte hineingehen von David. Psalm 32. Was mir jetzt eben auffiel, ist, es gibt diese Idee oder diese Lehre, dass ja die Liebe alle Sünden zudeckt, und es wird immer stärker auch gelehrt, so eine falsche Form von Gnade, dass wir letzten Endes leben können, wie wir wollen, weil wir ja Menschen sind oder schwach sind, und dass Gott das irgendwie am Ende alles tolerieren wird. Das ist eine Art von Botschaft, die immer stärker wird, und in Büchern, wo solche Dinge geschrieben werden, die verkaufen sich sehr gut. Und in diesem Vers, im Psalm, sehen wir, dass der Herr nur Sünden zudeckt, die aufgedeckt wurden. Das finde ich ganz stark. Da möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass im Vers 5 steht, so tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das sehen. Also bis zu dem Punkt, wo David schwieg, ging es ihm schlecht. Ich meine, hier steht, es zerfielen meine Gebeine. Das fühlt sich sicher nicht gut an. Wenn wir gesündigt haben und es geht uns danach schlecht, dann ist das ein gutes Zeichen. Ich würde sagen, da ist Hoffnung. Darüber können wir froh sein. Weil ich glaube, dass wenn wir gesündigt haben und es geht uns nicht schlecht danach, dann ist es wirklich ernst. Also irgendwie ist das auch in Form von Gottes Gnade. Und der David kommt an den Punkt, dass er seine Sünde bekannte. Und wir wollen uns das mal anschauen. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig in dem Zusammenhang. Also diese ganze Geschichte finden wir in 2. Samuel 11 und 12. Das wollen wir jetzt nicht alles lesen. Es war ja so, dass der Nathan zu David kam. Matthias hatte gesagt, dass der David in diesem ganzen Prozess offensichtlich kein Empfinden hatte, dass das, was er da tut, wirklich böse ist. Also erst hat er die Frau genommen von seinem Feldhauptmann, und dann organisiert er das noch ganz clever, dass er da umkommt. Er gibt Anweisungen an die anderen Soldaten, dass sie in der Schlacht sich so zurückziehen sollen, dass der dann plötzlich alleine umzingelt von Feinden steht, um mit Sicherheit umzukommen. Und in der ganzen Organisation dieser Dinge, es war ja der Versuch, den Uriah in sein eigenes Haus zu locken, dann hätte man denken können, dass halt seine Frau von ihm schwanger geworden ist. Also in diesem ganzen Prozess gab es offensichtlich keinen Moment, wo David klar war oder erkannt hatte, wie finster und wie böse das ist, was er da treibt. Und dann kam Nathan zu ihm und erzählt ihm erst eine Geschichte. Und nach der Geschichte sagt er dann, David, das trifft auf dich zu. Und worauf ich hinaus möchte heute ist, die Reaktion von David. Und das ist der Grund, warum er ein Mann nach Gottes Herzen genannt wird. Weil der Nathan ist sehr deutlich zu ihm. Da sagte Nathan zu David, du bist der Mann, so spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich habe dich aus der Hand Sauls errettet. Und ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben und die Frauen deines Herrn in deinem Schoß. Und ich habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wenn es zu wenig war, so hätte ich dir noch dies und das hinzugefügt. Warum hast du das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was böse ist in seinen Augen? Uriah, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn selbst hast du ja umgebracht durch das Schwert der Söhne Ammon. Nun denn, so soll das Schwert von deinem Haus auf ewig nicht weichen, dafür, dass du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, damit sie deine Frau sei. So spricht der Herr, siehe, ich lasse aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erstehen und nehme deine Frauen vor deinen Augen weg und gebe sie deinem Nächsten, dass er bei deinen Frauen liegt, vor den Augen dieser Sonne. Denn du hast es im Verborgenen getan, ich werde dies tun vor ganz Israel und vor der Sonne. Das war die Ansage von Nathan. Und dann lesen wir, da sagte David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sagte zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggetan. Du wirst nicht sterben. Die Reaktion von David ist so stark. Und ich möchte davor warnen, dass wir uns davor hüten, die Nathans, die in unser Leben sprechen, so zu behandeln, wie das oft geschieht und im Leib Christi irgendwie sich ausgebreitet hat. Wenn jemand kommt wie Nathan und er sagt hier eine ganze Menge Dinge, die sind überhaupt nicht nett, hüten wir uns vor diesen Reaktionen. Wer bist du, dass du mir das erzählst? Was geht dich das überhaupt an? Und solche Art von Drohungen, dass du hier einen Fluch über mir aussprichst, also das geht ja gar nicht. David hat nicht als Reaktion damit begonnen, dem Nathan runterzumachen und ihm Bescheid zu geben, wer er denn überhaupt sei. Wer bist du? Ich bin König. Und wer bist du, dass du zu mir kommst und mir solche Geschichten erzählst? Ich brauche nur jemanden Befehl zu geben, ist dein Kopf ab. Wie kann das sein, dass du hier so mit mir sprichst? Das ist ja total lieblos, solche Sachen mir zu sagen. Du kennst ja meine Situation überhaupt nicht. Also die Reaktion von David in dem Moment zeigt ein Segment davon, warum Gott sagt, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Er hat sich weder dazu hinreißen lassen, auf Nathan zornig zu werden, noch ihm irgendwie zurück zu beleidigen, noch seine Sachen zu verteidigen, sondern seine Reaktion war, ich habe gesündigt. Das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig und allentscheidend gewesen für sein weiteres Leben. In diesem Moment ist eine Weiche gestellt. Ich glaube, dass ab dem Tag an sein Leben völlig anders verlaufen wäre, wenn er nicht so reagiert hätte. Und das ist etwas, was mir auch wichtig ist, dass wir das in uns aufnehmen, wenn da ein, ich sage in Anführungszeichen, Nathan uns ins Leben spricht oder uns über den Weg läuft, hüten wir uns vor Reaktionen an seiner Person, irgendwie was zu suchen, auf ihn zornig zu werden oder danach eine Menge andere Leute anzurufen und uns aufzuregen, was dieser komische Nathan sich erdreistet hat, uns zu erzählen. Hüten wir uns vor solchen Dingen. Und die einzig richtige Reaktion war die, die David hier hatte. Und daraufhin hat Gott eine ganze Menge von den Dingen, die er angekündigt hatte, zurückgenommen und letzten Endes die Konsequenzen oder die Strafe für dieses Verhalten sehr viel milder ausgehen lassen. Und dann möchte ich einfach noch mal ein paar praktische Möglichkeiten eröffnen, wie wir das umsetzen können. Diese Schriftstelle, die vor und nach einer Anbetungszeit genannt wurde, wandelt im Geist, werdet ihr die Waage des Fleisches nicht erfüllen. Wie geht das ganz praktisch? Weil ich glaube, dass das ein ganz wesentliches Instrumentarium ist, dass wir in der kommenden Zeit bestehen, dass wir tatsächlich Sünde überwinden können, weil diese Schriftstelle, denke ich, kennen wir alle, wandelt im Geist. Ja, wie sieht denn das aus? Was heißt denn das? Es ist ja nicht dieses Schweben im weißen Gewand mit goldener Harfe. Was ist denn nun im Geist wandeln? Nur noch süßlich lächelnd Bibelverse zitieren? Also da möchte ich mal noch ein paar praktische Hinweise geben, wie wir das lernen. Und wenn wir das lernen, dann werden wir stärker und stärker und werden tatsächlich Sünde überwinden, denn das ist das Ziel. Johannes, kannst du mal bitte diesen Clipart holen? Also was genau abläuft im Detail, das steht auch in der Bibel. Wenn die Versuchung oder die Begierde kommt, so wie das bei David der Fall war, er ergeht sich auf dem Dach und sein Blick fällt auf ein anderes Dach. Und was passiert dann? Es ist wunderbar praktisch. Das will ich uns zeigen. Wir sind also auf einem Weg. Ich mache gerade, mein Stift haucht hier aus. Und ich will uns da eine Schriftstelle dazu lesen, die uns im Detail aufzeigt, was geschieht. Also das ist Jakobus 1,13. Niemand sage, wenn er versucht wird, er werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, Jakobus 1,14. Also das erstmal als Tatsache, die ist als erste Tatsache wichtig festzuhalten. Die Bibel sagt, dass jeder versucht wird. Das bedeutet, wenn du versucht wirst, dann weißt du, dass du noch lebst und ein ganz normaler Mensch bist. Die Bibel sagt, ein jeder wird versucht. Dass Versuchung zu dir kommt, das bedeutet nicht, dass du besonders schlecht bist oder benachteiligt oder dass du dich aus Gottes Gnade heraus bewegt hättest, sondern die Bibel sagt, dass das bei jedem geschieht. Jesus wurde versucht. Und zwar in alle möglichen Richtungen und mit äußerster Cleverness. Der Teufel hat Jesus versucht, indem er Schriftstellen zitiert hat. Also das heißt, die Versuchung kommt. Und es ist wichtig, dass wir die richtigen Ziele haben. Also ein Ziel, dass wir nicht mehr versucht werden, ist ein falsches Ziel, weil die Bibel sagt, dass jeder versucht wird. Also dieses Ziel brauchst du nicht mehr verfolgen. Die Versuchung kommt, und zwar zu jedem. Und ganz sicher zu jedem, der ernsthaft Jesus nachfolgen will. Ein jeder wird versucht. Und wir haben uns als zum Vorbild unseren Herrn Jesus, und der wurde auch versucht. Und zwar nach einer sehr langen Fastenzeit in der Wüste. Und dann sagt Vers 14 weiter, wenn er von seinen eigenen Begierden fortgezogen und gelockt wird. Also Versuchung kommt in Form von Begierden. Und wir wissen aus der Bibel, dass die Begierden aus unserem Fleisch kommen oder von unserer alten Natur, von dem alten Mensch. Dort wohnen die Begierden. Das ist exakt das, was bei David geschah. Und dann steht in Vers 5, danach, wenn die Begierde empfangen hat. Und das ist etwas, wo wir sehr viel mehr Sieg haben werden, wenn wir das wissen und wenn wir damit richtig umgehen. Hier steht, wenn die Begierde empfangen hat. Es heißt, die Versuchung oder die Begierde, die zu uns kommt, muss etwas empfangen. Sie will etwas empfangen. Und was ist das? Sie will unser Ja empfangen. Das ist das, was die Begierde empfangen will und muss, um erfolgreich zu sein. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, was muss sie empfangen? Unser Einverständnis, unser Ja. Warum? Wir sind erlöst durch das Blut des Lammes. Wir sind Kinder Gottes, die von Neuem geboren sind. Wenn du nicht von Neuem geboren bist, dann musst du das unbedingt in deinem Leben erreichen, musst zum Herrn umkehren und musst es erleben, dass du von Neuem geboren bist. Wenn du nicht von Neuem geboren bist, trifft alles, was ich jetzt erzähle, nicht auf dich zu. Wenn du von Neuem geboren bist und durch das Blut des Lammes erlöst, dann herrscht die Macht hinter diesen Begierden, die Macht der Sünde, nicht mehr über dich. Das ist ganz, ganz wichtig in dem Buch von Ador Katz. die apostolische, auf der Grundlage der Apostel, ist es sehr gut beschrieben. Das Erlösungswerk Jesu ist nicht nur vordergründig, dass er bezahlt hat für unsere sündigen Taten, sondern es ist viel universeller. Jesus hat am Kreuz die Macht der Sünde gebrochen, die uns zwingen konnte, zu sündigen, bevor wir erlöst waren. Die Macht, die alle unerlösten Menschen unterjocht und zwingt, finstere und böse und zerstörerische Dinge zu tun. Es ist der Weg, wie der Teufel Menschen zerstört und letztendlich umbringt, indem er durch die Macht der Sünde über sie herrscht. Das ist das viel größere, umfangreiche Wesen von Erlösung. Es geht also bei dem Opfer von Jesus nicht nur um das Bezahlen für Schuld, sondern dass die Macht, die das Ganze hervorbringt, gebrochen wurde. Wir leben nicht mehr unter dieser Macht. Deshalb muss bei uns, die wir von Neuem geboren sind, die Begierde ein Einverständnis bekommen, sonst kann sie nichts tun. Sie muss unser Einverständnis haben, weil sie nicht mehr über uns herrscht. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Wir sind herausgerissen durch das Opfer von Jesus. Wir leben nicht mehr unter dieser Macht. Das ist die eigentliche gute Botschaft. Also, das bedeutet, und das ist wichtig zu wissen, Versuchung und Begierden kommen und dann gibt es den Moment der Entscheidung und den entscheidest du. Den kann nicht der Teufel für dich entscheiden, weil er die Macht über dir dazu nicht mehr hat, sondern du kannst hier Ja oder auch Nein sagen. Und das ist die gute Botschaft, zu wissen, die Versuchung oder die Begierde will empfangen und ich bin durch das Blut des Lammes befreit, dass ich Nein sagen kann. Das ist die gute Botschaft. Wir können Nein sagen. Und dann möchte ich das weiter konstruieren in die beiden Richtungen, in die es gehen kann. Wir konstruieren den Fall, das ist zwar jetzt ja gerade falsch rum angeschrieben, aber das macht nichts. Angenommen, du sagst ja, dann geht der Weg hier nach unten, dann sagt dieser Vers, was dann geschieht. Vers 15, danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Also die Versuchung oder die Begierde kommt, in der Regel findet das in Gedanken statt. Deshalb spricht die Bibel viel über der Erneuerung unseres Sinnes und unserer Gedanken. Und wenn wir Ja sagen, dann wird aus der Begierde Sünde. Jesus hat zu all diesen Versuchungen Nein gesagt, auch zu dem Angebot nach einer 40-tägigen Fastenzeit in seiner eigenen Kraft irgendwie aus Steinen Brot zu machen, weil ihm der Teufel das so anbot. Erst dann, wenn die Begierde unsere Zustimmung empfängt, dann bringt sie Sünde hervor. Und dann steht hier in diesem Vers, wenn sie vollendet ist, gebiert sie den Tod. Das heißt, die Sünde bringt den Tod hervor. Das ist das Ziel, was der Teufel erreichen will, dass in unser Leben als wiedergeborene Christen geistlicher Tod einzieht. Und ich glaube, das ist irgendwie der Zustand, den David beschreibt, dass er sagt, meine Gebeine sind zerfallen. Wenn wir uns auf diesen Weg begeben haben, dann glaube ich, ist eine Sache ganz, ganz wichtig, dass wir sofort, wenn uns das bewusst wird, dass wir gesündigt haben, also wenn die Begierde zu einer Tat wurde, wenn die Begierde unser Einverständnis bekommen hat, in dieser Phase belügt uns der Teufel in der Regel mit Argumenten, dass du ja wieder versorgt hast, dass du es wieder nicht hingekriegt hast und dass jetzt Gott dich erstmal nicht sehen will. Dass du jetzt mies bist, schlecht bist und beschmutzt und das fühlt sich auch so an. Und dann kommen diese verkehrten Gedanken, jetzt hast du gesündigt, jetzt ist es vorbei. Du hast schon so oft für dasselbe Ding Buße getan, das kannst du jetzt nicht nochmal bringen. Wenn Gott das nochmal hört, dann schickt dich weg. Das hast du doch schon bestimmt 3 Jahre lang immer wieder mal bekannt. Das brauchst du jetzt nicht mehr bekennen, das kannst du sein lassen. Gott will es nicht mehr hören. Du siehst, dass du es nicht hinkriegst, lass es sein. Der Teufel will uns gerne hier an dieser Stelle verharren lassen, um zu erreichen, dass das Ganze fortschreitet zu einem geistlichen Tod. Deshalb, wenn wir diesen Weg eingeschlagen haben, ist die goldene Regel: Lass die Sünde nicht wachsen. Lass sie nicht alt werden. Lass sie nicht stark werden. Das ist wie im Gartenbau, obwohl ich da wenig davon verstehe, weiß ich doch, wenn man Unkraut lange gewähren lässt, ist es sehr viel mehr Arbeit, das rauszukriegen, als wenn man so die ersten kleinen Halme rauszieht. Wenn das Ganze zu einem mächtigen Baum geworden ist mit tiefen Wurzeln, dann wird es richtig schwierig. Dann brauchst du in Deutschland noch eine Fellgenehmigung. Nicht so einfach. Wenn wir der Begierde unsere Zustimmung gegeben haben und wir haben gesündigt, und das ist ein Zustand, den 1. Johannesbrief beschreibt, dann wollen wir ab jetzt uns nicht mehr in dieser Mischung aus Selbstmitleid und ich schaff's ja nie und das ist ja auch so schwer und was da auch immer verlangt wird und andere machen das auch. In diesem ganzen Brei wollen wir nicht verharren. 1. Johannes 1 steht: Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Also es ist eine Tatsache, dass wir sündigen. Und dann steht: Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Genau wie David das in dem Psalm sagt, dass er seine Sünde bekannt hat und dann gab es Rettungsjubel. Das bedeutet, hier an der Station kehren wir sofort um. Wir bekennen unsere Sünde. Sünde, die zugedeckt bleibt, Sünde, worüber wir schweigen, wirkt auf uns, dass unsere Gebeine zerfallen, wirkt geistlichen Tod, lähmt uns. Ich weiß nicht, das ist zumindest meine Erfahrung, dass meine Sünden mir immer in der Anbetungszeit aufschnappen. Und immer in den Zeiten, wo ich Gemeinschaft suche mit Gott, immer dann sind sie mir eigentlich am klarsten. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir wissen, die Bibel sagt, sofort bekennen. Wenn wir diesen Weg eingeschlagen haben, heißt das nicht, dass Gott uns verworfen hat oder dass er jetzt voller Zorn wartet, uns bestrafen zu können, sondern er wartet, dass wir umkehren, dass wir aufdecken, damit er uns vergeben und reinigen kann. Es spielt also keine Rolle, wie oft das geschehen ist. Das wichtige Ding, wenn wir auf diesen Weg gegangen sind, ist, dass wir schnell umkehren. Das ist mir ganz wichtig. Lass Sünde nicht stark werden in deinem Leben. Erlaube nicht, dass Sünde immer mehr Bereiche vereinnahmt, immer mehr Bereiche verdirbt, immer mehr Bereiche zumüllt. Ich denke, woran man ablesen kann, wenn das heißt, dass die Sünde den Tod hervorbringt, heißt das nicht, dass wir physisch umfallen und tot sind. Dieses Stadium, glaube ich, kann man daran erkennen, dass jemand so gut wie nicht mehr empfindet, dass das falsch war. Und wenn dann ein Nathan kommt in dieser Phase, die Person sich das anhört und das alles ganz nett findet und ganz einleuchtend, aber in ihrem Herzen gibt es überhaupt kein Empfinden mehr für diesen schlimmen Zustand, der aber real ist. Das ist der beginnende geistliche Tod. Deshalb, wenn wir jetzt wissen, ab heute, es gibt immer den Moment der Entscheidung, wenn Begierde kommt. Den gibt es jedes Mal. Und keine Macht aus der Finsternis kann dich zum Sündigen zwingen, weil davon sind wir erlöst. Das ist die ultimative Botschaft, dass die Kraft des Blutes stärker ist. Es gibt keine Macht mehr, die uns zwingen kann, sondern wir sind jetzt frei, die Freiheit der Kinder Gottes, an diesem Punkt Nein zu sagen. Das ist die gute Botschaft. Wenn wir an dieser Stelle Nein sagen, dann haben wir überwunden. Wie besagt, dass sehr viel über Überwinder, auch eine Offenbarung, gibt es ganz starke Verheißungen. Und ich denke, dass das im Zusammenhang steht mit 1. Johannes 2, also Verse, die sich daran anschließen, dass wir unsere Sünden bekennen sollen. Vers 10 steht: Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Und dann Kapitel 2, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Also wir sollen nicht sündigen, wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand. Sprich, kehre um und bekenne deine Schuld. Die Bibel sagt, dass Jesus unser hoher Priester ist. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Bedeutet, je mehr die Erkenntnis Gottes zunimmt in unserem Leben, je mehr wir ihn selber erkennen, umso stärker ist die Kraft Gottes in uns, seine Gebote zu halten. Und das meint dieser Vers, wandelt im Geist, dann werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Also, um immer mehr diesen Weg einzuschlagen, immer öfter an diesem Scheidepunkt hier lang zu gehen, ist nicht noch mehr anstrengend gefragt, noch mehr gut sein müssen aus eigener Kraft, sondern mehr den Herrn erkennen. Weil, wenn wir ihn mehr erkennen, halten wir seine Gebote. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Hier ist nochmal dieser Zusammenhang. Erkenntnis Gottes geht also zusammen mit Gebote halten. Und diese Kraft und die Entschiedenheit, die kommt nicht aus uns, sondern die kommt aus der Erkenntnis von ihm. Diese Kraft kommt in unser Leben, indem wir ihn mehr und mehr erkennen. Da steht, wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Das geht also ganz praktisch, wenn du in der nächsten Situation bist, wo Versuchung kommt, und in der Regel kommt sie über unsere Begierden unseres Fleisches. Ich denke, dass es so Fakt ist, wie es der Matthias sagte, dass das, ich denke, vor allem für uns Männer ganz stark auf dem Gebiet von Sexualität stattfindet. Mach dir einfach bewusst, in dem Moment, wo die Begierde kommt, du bist nicht der Gefangene, der schon die Handschellen dran hat, mit der großen Kugel am Bein und da jetzt mit einer Kette in irgendeine Richtung geführt wird, sondern du bist das befreite Kind Gottes und du hast die Freiheit, Nein zu sagen. Und wenn eine Begierde kommt, ganz gleich, welcher Art sie ist, welcher Natur, und wir alle kennen ja unsere Lieblingsbegierden, dann fang doch in dem Moment an zu beten. Und in dem Moment kannst du beten, Heiliger Geist, bitte helf mir jetzt. Bitte, du kennst meine Gedanken, du weißt ganz genau, was mir jetzt gerade durch den Kopf geht, wohin mein Blick gerade fiel, jetzt brauche ich dich. Ich denke, eine große Hilfe ist, in dem Moment in anderen Sprachen beten zu können. In dem Moment kommt der Heilige Geist. Er will uns helfen, über diesen Punkt zu kommen, Nein sagen zu können. Und das funktioniert praktisch. So kann man das leben. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist unser Helfer und unser Beistand ist. Und in dem Moment wird er helfen und wird kommen, wenn du da schon irgendwie vernebelt bist, dass du Nein sagen kannst. Der Heilige Geist hilft dir dabei. Du kannst es laut vor dich hinsprechen, im Namen Jesu, nein. Heiliger Geist, jetzt brauche ich dich. Jetzt, ich will nicht sündigen. Ich weiß, dass das verkehrt ist. Und genau wie wir das an dem Beispiel David haben, Begierde oder Sünde kommt nicht mit irgendwas absolut Hässlichem und Schlimmem und etwas, was dich von vornherein abstößt. Da kommt nicht irgendein behaartes, vierbeiniges Tier auf dich zu. Begierde kommt in schöner Gestalt, verlockend, anreizend. Sonst wäre es keine Verlockung, wenn die Hässlichkeit der Sünde offensichtlich wäre. Also bitte, denkt daran, wenn ihr wieder in diese Situation kommt, die Wahrheit ist, wir sind durch das Blut des Lammes erlöst. Und die Herrschaft der Sünde ist gebrochen über uns. Wir leben nicht mehr unter dieser Herrschaft. Wir leben nicht mehr unter dem Geist der Welt. Das ist gewaltig. Und in dem Moment lernen wir Nein zu sagen und bewegen uns auf einen Weg des Überwinders. Und ich denke, dass es, ja, es gibt wie zwei Bereiche der Nachfolge. Ich denke, zwei Kategorien ist vielleicht zu sehr voneinander abgetrennt, aber ich denke, es gibt zwei Bereiche. Es gibt diesen einen Bereich, Menschen sind errettet, kommen zu Jesus, wollen ein Leben führen, was ihm gefällt, und das gelingt mehr oder weniger gut. Und da ist immer wieder dieses Sündigen, oft immer wieder dieselben Sünden, oder man kommt auch über Jahre von Dingen nicht los, wo man eigentlich loskommen will und die einen belasten. Das kann Rauchen sein oder zu viel trinken oder einkaufen müssen oder stundenlang Fernsehen oder was weiß ich. Und immer wieder bekennt man das als Schuld. Es geht ein, zwei Wochen besser und dann ist es so wieder wie vorher. Und so geht es jahrelang. Immer dieses Versuchen, nicht funktioniert. Wieder versuchen, nicht funktioniert. Wieder versuchen, nicht funktioniert. Und in dem Psalm steht es, wir können den Herrn um Vergebung bitten, immer wieder. Das ist das, was er will. Er will, dass wir zu ihm kommen, wenn wir gesündigt haben. Er will, dass wir zu ihm kommen. Und er stößt uns nicht weg. Wenn wir zu ihm kommen und sagen, Herr, es tut mir leid, er wird uns vergeben. Das ist absolut felsenfest die Wahrheit. Und dieser Psalm deutet an, zu der Zeit, da er sich finden lässt, es kommt eine Zeit, wo wir ihn nicht mehr so finden. Die Zeit kommt, das ist wahr. Deshalb nennen wir die Zeit, wo wir jetzt leben, Gnadenzeit. Aber das eigentliche Ziel, was der Herr gerne möchte, das eigentliche Ziel ist die Kategorie 2. Und dorthin gelangen wir, wenn wir immer öfter an der Stelle Nein sagen, auf diesem Weg uns weiterbegeben. Und das ist, dass die Wege unseres Herzens verändert werden. Das ist das eigentliche Ziel, was der Herr hat. Also es gibt die eine Art von Christsein, immer wieder zu sündigen, immer wieder um Vergebung zu bitten, immer wieder Gnade zu empfangen, um beim nächsten Mal wieder zu sündigen. Aber das ist nicht das Ziel, was der Herr eigentlich für uns hat. Und das Werk der Erlösung reicht viel, viel weiter. Der Herr möchte uns in diesen Bereich bringen, wo die Wege unseres Herzens so geordnet und geformt sind, wo unsere Gesinnung die Gesinnung Christi hat, dass wir in Dimensionen kommen, wo die Begierden schweigen und nicht mehr an unsere Tür klopfen. Der Teufel ist ein Besiegter, aber das bedeutet nicht, dass der Teufel dumm ist. Und wenn er erfährt, dass wir hier kontinuierlich Nein gesagt haben, dann werden bestimmte Dinge total aufhören. Bestimmte Begierden werden nicht mehr an uns herantreten. Und das ist das Ziel, was der Herr mit uns hat. Und deshalb möchte ich uns sehr ermutigen, dass wir nach diesem Ziel uns ausstrecken. Dass unser Herz in der Form erfüllt ist mit Erkenntnis von ihm, dass wir in geordneten Wegen gehen und dass bestimmte Versuchungen gar nicht mal an unsere Tür klopfen. Und da gibt es auch diese Passage aus dem Epheserbrief, wo es nochmal um die Erkenntnis geht, weil ich glaube, dass das wirklich der Schlüssel ist, dass wir in geistlicher Art und Weise Sünde überwinden. Das ist Epheser 1, Vers 17, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Die Erkenntnis von ihm selbst ist es, die in uns diese geistliche Kraft darstellt, dass wir in diesen Momenten richtig entscheiden. Das ist im Vergleich, wenn wir eine Person sehr gut kennen und sehr, sehr lieb haben. Ich denke, für viele von uns ist das der Ehepartner. Aber bleiben wir einer Person, die wir sehr lieben, die wir sehr schätzen, die wir auch sehr, sehr gut kennen, dann wird unser ganzes Handeln oder Reden oder Denken im Zusammenhang mit dieser Person von vornherein ausgerichtet sein, dass wir die Person nicht kränken, nicht verletzen, nicht ärgern. Weil dadurch, dass wir die Person sehr gut kennen, wissen wir, was die Person mag und was sie nicht mag. Und deshalb werden wir bestrebt sein, weil wir sie ja kennen und wissen, was die Person nicht mag, dass wir dann die Dinge auch nicht tun, die sie nicht mag, weil wir wollen nicht, dass die Person gekränkt oder traurig ist. Darum geht es, ihn zu erkennen, ihn kennen, weil wir dann immer mehr ein Empfinden in uns haben, was dem Herrn missfällt, was ihn traurig macht, was ihn kränkt. Und wenn uns das deutlich ist, dann werden wir sagen, nee, das wird den Herrn kränken, das beleidigt den Heiligen Geist in mir, das kann ich mir nicht mal leisten. Das ist der enge Zusammenhang, ihn zu kennen. Ich glaube, so geht es praktisch. Wandelt im Geist, so werden wir die Werke des Fleisches nicht erfüllen. Also gehen wir nochmal zum Jakobus. Also die Art Versuchung, von denen wir heute sprechen, meint immer diese Versuchung, die der Teufel inszeniert, über unser Fleisch, über unseren alten Mensch oder über unsere alte Natur. Weil wir haben ja im Jakobus 1 zu Beginn auch die Schriftstelle, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Und dieses Wort Versuchung hier meint eher das Wort Prüfungen. Also das ist wichtig, dass wir das auseinanderhalten. Die Art Versuchung, von der wir heute sprechen, beginnt in der Hölle und will unsere alte Natur benutzen und gegen uns bringen. Das hat also nichts mit der Versuchung oder Prüfung zu tun in Vers 2. Also nehmen wir das mit. Ganz wichtig, wenn die Versuchung kommt, dann haben wir die Freiheit zu entscheiden, in welche Richtung wir gehen. Und wenn du in dem Moment Hilfe brauchst, fang in dem Moment an zu beten. Das kann ein ganz leiser Satz sein, es kann in Gedanken sein, je nachdem, welche Umgebung du in dem Moment bist. In diesem Moment wird der Heilige Geist dir helfen. Dass Begierden oder Versuchungen kommen, das an sich ist nicht schuldhaft. Dafür musst du dich nicht schlecht oder elend fühlen. Und ich denke, wir hatten das vor einigen Monaten oder Jahren, auch was so die Lust der Augen betrifft. Du bist verantwortlich für den zweiten Blick. Du bist nicht verantwortlich für den ersten Blick. Wenn das der Fall wäre, dann müsstest du mit einer Taucherbrille Auto fahren, wo du statt das Glas vorne Scherenschnittpapier drin hast. Aber du bist verantwortlich für den zweiten Blick. Der zweite Blick ist deine Entscheidung. Beim ersten Blick kann es sein, dass du nicht dafür kannst. Und wir gehen Zeiten entgegen, was gerade auf sexuellem Gebiet an Unzucht und an Sünde stattfindet, die es werden furchtbar sein. Also du hast die Verantwortung für den zweiten Blick. Also dass solche Dinge kommen, dass der Teufel mit Versuchung an dich herantritt, dass er dich auf seine Seite bringen will, das ist von allgemein gesehen nicht schuldhaft, das ist nicht irgendein Hinweis, dass bei dir was verkehrt ist, das ist ein Hinweis, dass du ein Kind Gottes bist und der Teufel sehr bemüht ist und dich gerne zurückhaben will in sein Reich. Und der Moment der Entscheidung, nimm das als Tatsache mit, du bist durch das Blut von Jesus erlöst und keine andere Macht kann dich zu irgendetwas zwingen. Und wenn du gesündigt hast, auch bisher, dann nur aus einem Grund, weil die Begierde deine Zustimmung bekommen hat. Dein rechter Zeigefinger für die Rechtshänder ist der, der die Maus bedient. Nicht der Teufel, nicht irgendjemand anders. Dein rechter Zeigefinger bedient die Maus am Computer. Und wenn wir gesündigt haben, dann lass uns das ab heute wissen, dass das Lügen sind vom Teufel, dass wir dann nicht zu Gott kommen dürfen, dass wir dann irgendwie schmoren müssen, dass es alles keinen Zweck hat, dass die Ansprüche viel zu hoch sind. Lasst uns nicht mehr auf dieses dünne Eis gehen, dass wir Menschen, die uns auf Sünde hinweisen, dann irgendwie anmachen und zu ihnen grob werden. Schauen wir auf die Reaktion von David. Er war König, es war ein kleines gewesen für ihn, Nathan köpfen zu lassen. Es gab andere Könige, die für zartere Ansagen Propheten umgebracht haben. Das wäre in seiner Macht gewesen, aber das hat David nicht getan. Also wenn wir schon hier auf einen falschen Weg abgebogen sind, in dem Moment, wo wir registrieren, es war falsch, kehren wir um. Warte nicht 2 Tage, warte nicht eine Woche, warte auf keinen Fall 1 Monat. Sünde ist lebendig. Sünde ist vom Wesen her etwas, was sich entwickelt, etwas, was wächst. Sünde ist dynamisch. Sünde ist nicht ein Holzwürfel, den du aufs Regal stellst und in einem Jahr steht dort ein Holzwürfel. Sünde ist, wenn du das jetzt aufs Regal stellst, in einem Jahr ist das Ding so groß wie das Völkerschlachtdenkmal. Das Wesen von Sünde ist so abgrundtief finster und böse. Und das ist eine Auswirkung des Geistes von Humanismus in unserer Zeit, das wahre Wesen von Sünde zu verschleiern. Das ist eine der großen Lügen unserer Zeit, dass die hässlichsten, abgrundtief bösesten, boshaftesten Dinge angenehm und salonfähig gemacht werden. Das Wesen von Sünde ist dynamisch. Und Sünde ist etwas, was wir nicht kontrollieren. Es gibt so die Lüge vom Teufel, naja, ich bin ja noch nicht so schlimm. Ich erinnere mich, vor Jahren hatten wir in unserem Haus einen Alkoholiker, der auch als Mieter damit wohnte. Und er ist ein schwerer Alkoholiker gewesen über viele Jahre. Aber er war sich sicher, die da auf dem Markt unten stehen und den ganzen Tag trinken, die saufen ja. Und so weit unten wie die bin ich ja nicht. Und das war für ihn ein tröstliches Argument, ich bin noch besser, ich bin noch nicht in Gefahr. Das ist eine ganz üble Lüge aus der Hölle. Er selber war ein Alkoholiker, ich weiß auch nicht, ob er heute noch lebt, er ist vor Jahren weggezogen. Aber das war immer sein Argument und er hat die, die saufen, verachtet, weil die stehen ja da unten. Er stand zwar selber 5-mal die Woche unten, aber irgendwie fand er, dass die ja Alkoholiker sind. Aber ich, so schlimm bin ich ja noch nicht. Ich habe ja noch eine richtige Wohnung und Sünde von ihrem Wesen her bringt immer nur eines hervor und das ist der Tod. Sünde bringt Zerstörung in jedem Bereich unseres Lebens. Sünde zerstört Beziehungen. Das ist das Endziel, was der Teufel damit verfolgt, dass wir in unserem ganzen Leben scheitern. Die Bibel sagt, er ist ein Mörder und ein Dieb. Das bedeutet, die Zeit oder die Phase der Beraubung ist das Erste, was geschieht. Es raubt uns Freude, raubt uns das gute Gewissen, raubt uns gute Zeiten mit unseren Geschwistern, raubt uns alle möglichen Dinge und das Endziel ist der Tod. Und das tut der Teufel im wörtlichsten Sinne mit Menschen. Wenn er Menschen einmal weit genug in Sünde verstricken konnte, dann kommen die ersten Selbstmordgedanken und irgendwann kommt der Selbstmord. Also Versuchungen und Begierden kommen, das ist ein Zeichen dafür, dass du noch lebst. Und dass du ein Kind Gottes bist, wo der Teufel viel unternimmt, um dich von einem richtigen Weg runterzuholen. Du hast die Entscheidung, ob du Ja oder Nein sagst. Und um Nein zu sagen, hilft dir der Heilige Geist. Wenn du Ja gesagt hast und du hast gesündigt, kehr um, so schnell es nur irgend geht. Am besten in dem Moment, wo du registrierst, das war falsch. In dem Moment. Erlaube nicht, dass die Sünde ihre Kraft entwickelt. Es ist im Bild gesprochen, wenn du hier in dem Moment, wo du registrierst, da war was falsch, wenn du das einfach lässt, wenn du nichts unternimmst, wie David, wenn du schweigst, das ist, als ob du ein Verbindungskabel USB ansteckst in die Hölle. Du bist verbunden mit finsteren Dingen, Einflüsse aus der Finsternis können in dein Leben kommen, Dämonen beginnen dich zu attackieren und wollen sich ausbreiten in deinem Leben. Aus Sünden kommen immer Abhängigkeiten und das ist das, was der Teufel gerne hat. Wenn der Mensch einmal eine Abhängigkeit hat, dann kann er sie gründlich zerstören. Und dass wir auf diesen Weg abwärts sinken, wenn wir nichts unternehmen, wenn wir nicht aktiv sind, wenn wir schweigen, wenn wir die Dinge einfach laufen lassen und dass wir dann hier nach unten sinken, davor haben wir keinen automatischen Schutz, weil wir uns mal bekehrt haben. Das möchte ich ausdrücklich betonen. Es gibt die Philosophie, einmal das Leben Jesus gegeben, einmal von neuem geboren, für immer gerettet. Egal, was sich dann in deinem Leben abspielt, die Rettung steht. Ich glaube nicht an diese Lehre. Es ist ganz stark in der USA verbreitet, diese Lehre. Ich glaube daran nicht. Ich bin absolut sicher, wenn wir auf diesen Weg uns nach unten begeben, wir können unser ewiges Leben verlieren. Ich bin überzeugt davon, dass es möglich ist, dass es man gerettet war, Jesus kannte, und wenn man ein absolut verkehrtes Leben führt, dass man dann nicht im Himmel ankommt. Für die Behauptung möchte ich uns auch Schriftstellen nennen. Da müsste man mal ein bisschen helfen. Es gibt mehrere Passagen, wo von Unzüchtigen und Ehebrechern die Rede ist, und solche werden das Reich Gottes nicht erben. Genau. Genau. Also wir beginnen mal Epheser 5 ab Vers 1. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Beziehen wir mal diesen Vers ganz konkret auf die Verhaltensweise von Jesus, als er versucht wurde. Der Teufel kam, hey, du bist der Sohn Gottes, du bist doch der King. Warum machst du dir hörnisch aus den Steinen Brot? Du musst doch echt Knast haben. Und Jesus sagt, es steht geschrieben. Wenn die Begierde zu dir kommt, fang doch mal an zu antworten, es steht geschrieben. Es ist erstaunlich, welche Kraft das Wort Gottes in so einem Moment hat. Also das habe ich alles selber ausprobiert, es funktioniert. Also wir sind Nachahmer von Jesus und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz, also der ganze Bereich von irgendwelchen Talkshows im Fernsehen, ab und zu mal im Urlaub oder so, habe ich ja mal einen Einblick, was so im Fernsehen läuft. Also ich würde sagen, die Bezeichnung albernes Geschwätz ist total lieb. Was in verschiedenen Nachmittags-Talkshows geredet wird im Fernsehen. Ich denke, vor 30, 35, 40 Jahren, wo das erste Fernsehen aufkam, hätte sich wahrscheinlich niemand vorstellen können, dass derart peinliche, schlimme Dinge im Fernsehen ausgebreitet werden. Witzelei, die sich nicht geziemen, stattdessen aber Danksagung. Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Diese Schriftstelle bringt diese Aussage, die ich getroffen habe, dass es möglich ist, indem wir ein verkehrtes Leben führen, unser ewiges Leben bei ihm zu verlieren. Ich glaube ganz und gar nicht an die Lehre, wenn man sich einmal bekehrt hat, dass man dann hundertprozentig sicher im Himmel ankommt, egal was man lebt. Und dann steht, niemand verführe euch mit leeren Worten, denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Also seid nicht ihre Mitteilhaber. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Ich möchte uns noch eine andere Schriftstelle geben, die uns noch stärker das zeigt, dass die Erkenntnis Gottes in uns zu dieser Kraft wird, die uns Nein sagen lässt. Und das ist, ich glaube, 2. Korinther 3. 2. Korinther 3, 17. Der Geist, der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Nun ist dieser Vers ja in der Regel gelehrt worden oder in die Richtung verwendet worden, dass wir da im Lobpreis auch mal im Schuh so die große Fußzehe bewegen können. Oder wenn wir ganz frei sind, stehen wir sogar auf und heben die Hände. Ich will aber diese Schriftstelle mal auf diesen Moment beziehen, dass hier in dem Moment Freiheit für uns ist und uns niemand mehr zwingen kann, zur Begierde Ja zu sagen. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir sind zu einer Freiheit der Kinder Gottes befreit. Das ist ein Fakt, das ist eine Tatsache. Das müssen wir nicht erarbeiten, aber wir müssen wissen, das ist die Wahrheit. Über diesen Fakt bringt der Teufel gerne den Schleier. Und wenn wir das nicht mehr glauben, haben wir schon verloren. Es ist wichtig, dass wir das festhalten, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Das heißt, ich entscheide. Niemand anders entscheidet für mich. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Also ihn anschauen heißt ihn erkennen, ihn kennen und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Also diese Stelle zeigt uns auch, dass wenn wir ihn anschauen und mehr erkennen, in uns etwas geschieht. Wir werden verwandelt. Und zwar, wie es vom Geist geschieht. Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Das ist eine Verheißung. Viele Male habe ich diese Verheißung hochgehalten. Wenn ich im Geist wandle, werde ich das nicht erfüllen. Ich werde es nicht erfüllen, weil es die Bibel sagt. Und das ist das Wort, was ewig ist. Und das ist das Wort, was Kraft hat. Und hier haben wir wieder diesen Zusammenhang. Ihn anschauen. Bei uns verändert sich etwas. Und das geschieht durch den Heiligen Geist. Und dann möchte ich noch auf eine Passage im Kolosserbrief eingehen. Wir haben ja im Römerbrief festgehalten, unser alter Mensch ist gekreuzigt mit ihm, unser alter Mensch ist mit ihm gestorben und nun halten wir uns der Sünde für tot. Das sind die Tatsachen, die geschehen sind. Und dann sehen wir im Kolosserbrief 3, dass das geschehen ist von den Machtverhältnissen her und dass geistliche Tatsachen geschaffen wurden von unserem Herrn und dass es nun für uns gilt, darin zu leben. Also die ganzen Aussagen im Römerbrief sind so geschrieben, die sind geschehen, das ist geschehen. Und Kolosser 3 steht, Vers 5, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lasterung, schändliches Reden aus eurem Mund. Hier ist die biblische Aufforderung, die Dinge abzulegen, Nein zu sagen zu solchen verkehrten Dingen. Und wir haben auch hier diese Passage, dass der Zorn Gottes für solche Dinge kommt. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird, zu was? Zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Also die Erneuerung kommt, indem wir ihn erkennen. So kommt die Erneuerung in unser Leben. Wenn wir ihn mehr erkennen, können wir mehr solche verkehrten Dinge ablegen. Und das ist das Ziel unseres Herrn. Also nicht dieses Achterbahn-Christsein, wo wir über Jahre hinweg immer dieses wunderbar gesündigt, immer Berg und Tal, sondern diesen Weg. Und jedes Mal, wenn wir fallen, wir stehen wieder auf, wir bekennen Schuld und gehen weiter. Also die Stelle möchte ich uns mitgeben am Schluss. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird, also hier haben wir das auch in dieser Verlaufsform geschrieben, zur Erkenntnis, sage ich mal kurz, von Jesus. Und ich denke, ihr alle habt das schon festgestellt, Jesus lebt in uns und in unserem alltäglichen Leben stoßen wir auf finstere Dinge, wo es in uns so eine heftige Reaktion gibt, wo wir denken, boah, das ist ja derartig böse, das ist derartig gegen Gott, das ist derartig tritt das alles mit Füßen, was Gott gut heißt, oh, da kriegst du mal eine Gänsehaut. Ich denke, wir alle haben schon solche Momente erlebt oder sind auf Situationen getroffen und das soll und muss wachsen. Das ist das Ziel, was der Herr eigentlich für uns hat. Also es geht nicht nur, und was heißt nur, das soll nicht irgendwie mit weniger Wert sein, darum, dass wir Sünde bekennen und er uns vergibt und dass er den Preis für unsere Sünde gezahlt hat, sondern dieser Sieg am Kreuz hat die gesamten Mächte dahinter entmachtet. Das ist so wunderbar. Wir können leben, wie es ihm gefällt. Wir können von Herzen dann singen, ich bin frei von Schuld. Das ist gewaltig. Und dazu möchte ich uns ermuntern, so unsere Reaktion abchecken, wenn der Nathan zu uns kommt. Und wenn unser Herz weich und formbar ist, dann kommt der Nathan in Form von so einer ganz leisen Stimme zu uns. Das kriegt überhaupt kein anderer Mensch mit. So ein ganz leiser Hinweis vom Heiligen Geist, wo du merkst, oh ja, alles klar. Ja, danke, ich hab's gehört, du hast recht. Das ist der allergrößte Teil, wie der Herr uns leitet. Es ist nicht immer, dass da irgendwie jemand kommt und einen Termin und wir müssen jetzt mal reden. Wenn wir ihm nachfolgen, hören wir auf die leisen Hinweise des Geistes. Und das finde ich so stark von David und bin auch so froh, dass das so klar in der Schrift steht, weil ich diese Theorie für sehr gefährlich halte, dass Gott pauschal alle Sünden zudeckt. Und ich freue mich, dass das hier so steht. Es ist mir heute erst wirklich so aufgefallen, dass Gott die Sünden zudeckt, die aufgedeckt wurden. So tat ich der Kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Deshalb soll jeder Fromme zu dir beten, zu der Zeit, dazu zu finden bist. Gewiss, bei großer Wasserflut, ihn werden sie nicht erreichen. Herr Jesus, dafür ehren wir dich heute, dass du so einen überragenden Sieg errungen hast, was so viel mehr bedeutet als nur das Bezahlen für unsere sündigen Taten, sondern dass du erreicht hast, dass die Macht der Sünde, das Wesen der Sünde aus unserem Leben fortgeschafft werden kann. Ich danke dir, dass die Macht der Sünde nicht mehr über uns herrscht. Jesus, du hast einen Triumphzug gehalten über diese Mächte, dass die Macht des Todes nicht mehr über uns herrscht. Herr, diese Passage aus deinem Wort wandelt im Geist und er werdet die Werke des Fleisches nicht erfüllen. Herr, die wollen wir ganz neu nehmen. Wir danken dir, dass es die Wahrheit ist. Und wir klammern uns an diese Wahrheit. Wir verbinden uns mit dieser Aussage. Und wir glauben dir, dass wir das erleben werden, dass du, Heiliger Geist, in uns stark bist und dass du uns hilfst, wenn die Begierden kommen, dass wir Nein sagen. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist in jedem Augenblick, dass du in uns wohnst und dass du uns gerne hilfst, genau in dem Moment. Herr, ich danke dir, dass dich zu erkennen bedeutet, dass du uns auf diesen Weg weiter voranbringst, dass wir zu überwindern werden, dass nicht nur das Bekennen von Sünde geschieht, sondern dass wir geordnete Wege haben in unseren Herzen, dass wir gar keine verkehrten Wege mehr gehen. Danke, Herr, dass du das zum Ziel hast für uns, dass du es in uns hervorbringst, dass du der bist, der es in uns macht. Herr, danach strecken wir uns aus. Herr, wir sagen dir heute, das ist, was wir wollen. Danach ist unsere Sehnsucht. Das wollen wir erleben, noch viel stärker als bisher. Jesus, wir wollen Menschen sein, deren Herzen in geordneten Wegen denken und handeln und empfinden. Herr, wir wollen die sein, die hier inmitten von dieser verkehrten Welt leuchten wie die Himmelslichter. Ich danke dir, Jesus, dass deine Absichten mit dem Ganzen nur gut sind. Herr, dass du uns vor diesen ganzen Folgen von Sünde beschützt und bewahrst, dass wir nicht in Gebundenheiten kommen, dass wir nicht zerstört werden, dass wir nicht als Beraubte dastehen. Danke, Jesus, dass du willst, dass wir glücklich sind, dass wir ein Leben im Segen führen. O Heiliger Geist, hab vielen Dank, dass du da bist. Wir wollen dich einfach neu erkennen als unser Helfer, genau in diesen Situationen. Genau in dem Moment, wo die Begierde kommt, wo die Verlockung in Gedanken aufsteigt, bist du da, Heiliger Geist, bist du nicht irgendwie weg. Gerade in dem Moment bist du nicht abgemeldet, sondern bist du da. Ich bitte dich, helf uns, dass uns das bewusst ist. Es gibt diesen Moment der Entscheidung. Und helf uns, Heiliger Geist, dass wir lernen, Nein zu sagen. Danke für deine Treue, Herr. Amen.